Willkommen zum Recruitention Podcast heute mit einem Thema, darüber wollte ich mit Mike schon seit langem sprechen, nämlich etwas, was nichts mit KI zu tun hat, sehr analog, sehr menschlich ist, nämlich Führung, Leadership als wirklich stärkster Retention-Faktor. Recruitention, der Recruiting- und Retention-Podcast mit Mike Riedel und Christoph Kopp. Herzlich willkommen zur, ich glaube, mittlerweile 123. Folge des Recruitention-Podcasts. Und heute mit einem sehr, sehr, sehr menschlichen Thema. Da menschelt's richtig. Was sind die Aufgaben guter Führung? Und was hat das überhaupt für eine Auswirkung auf die Retention? Lieber Mike, ich freue mich, dich heute hier wiederzusehen.
Ja, hallo Christoph. Starke Folge, da freue ich mich jetzt schon drauf. Das klingt super spannend, da mal ein bisschen tiefer einzusteigen.
Ja, wahrscheinlich kennen wir, also die gewiefte Zuhörerin, der gewiefte Zuhörer des Recruitention Podcasts, für euch ist es natürlich nichts Neues, wenn ich jetzt sage, dass also in der Tat der häufigste Grund, warum Menschen ihren Job bei einer Firma kündigen, ist nicht die abstrakte, keine Ahnung, die Firma, irgendwas auch immer, sondern das ist mit weitem Abstand in der Tat eigentlich die direkte Führungskraft, der direkte Vorgesetzte.
Ja. Ich glaube, wenn da jeder mal in seine persönliche Vergangenheit zurückschaut, wird man das vermutlich auch hier und da finden, dass man schon mal nicht ein Unternehmen verlassen hat, sondern eine Führungskraft verlassen, zurückgelassen hat oder gegangen ist, weil es eben mit der Führungskraft einfach nicht funktionieren wollte.
War das bei dir auch mal so?
100%.
Ja, bei mir auch. Also ich habe auch mal tatsächlich nicht wegen der Firma, sondern wegen einer Führungskraft gekündigt. Und aber wir wollen jetzt gar nicht so sehr rumporkeln in dem Schlechten, auf der schlechten Seite, sondern letztendlich, wenn man die ganze Sache umdreht, heißt es ja, dass gute Führungskräfte wiederum der Grund sind, warum sie, obwohl Dinge vielleicht nicht so gut laufen in der Firma, aber wegen dieser Führungskraft bleibe ich sogar bei der Firma. Richtig?
Ja, habe ich auch schon gehabt, den Fall tatsächlich. Glücklicherweise kann man nur sagen, aber das kann ich auch absolut nur bestätigen. Ja, es kommt immer wieder vor und das ist, glaube ich, auch das, was jede Führungskraft sich zu Herzen nehmen sollte. Das ist eben, für bestimmte äußere Umstände kann man nichts. Als Teamlead, als Abteilungsverantwortlicher oder auch als Geschäftsführer schon eher. Die allermeisten Führungskräfte müssen auch mit gewissen Rahmenbedingungen umgehen, die nun mal da sind und die sie nur sehr schwer oder gar nicht ändern können. Aber sie können eben die Art und Weise ändern, wie als Team damit umgegangen wird. Und genau, da wollen wir ein bisschen tiefer reingucken jetzt.
Da wollen wir tiefer reingucken, ja. In der Tat ist eine der wunderbarsten, meist zitiertesten und überflüssigsten Studien, die es überhaupt gibt, das ist der Gallup Engagement Index. Weil der, nicht weil die Studie de facto einen Unsinn aussagen würde, ganz im Gegenteil, aber das Ergebnis ist eigentlich Jahr für Jahr Pi mal Auge dasselbe. Nämlich, dass eigentlich der Anteil der Mitarbeitenden, die wirklich loyal einem Unternehmen gegenüber steht, sehr klein ist und in der Tat seit einiger Zeit sogar wieder beträchtlich am Sinken ist. Aber im Durchschnitt über lange, lange Jahre kann man eigentlich tatsächlich so eine typische Verteilungskurve sehen, dass ein kleiner Teil, ich glaube aktuell vielleicht um die 10 oder sowas, 10 oder 13% aller Mitarbeitenden, die wirklich loyal der Firma gegenüber sind, auch gern da sind, performant sind. Und ein tatsächlich immer größerer Teil, ich glaube mittlerweile sicher gut über 20%, komplett abgeschlossen hat, zum Teil sogar auch kontraproduktiv arbeitet, also gegen das Unternehmen, gegen Prozesse und so weiter. Naja, und dann der dicke Mittelbau, der in irgendeiner Form Dienst nach Vorschrift macht. Und tatsächlich, wenn man das wiederum mal ein bisschen firmenintern runterbrechen würde, wird man wahrscheinlich relativ schnell erkennen, dass es Abteilungen gibt, wo diese Verteilung sogar noch mal etwas weiter verschoben ist. Auch ohne dem Gallup Engagement Index kann man das oftmals schon erkennen. Wir hatten ja mal noch eine Folge über datengetriebenes Retention, wo ja beispielsweise das Thema Krankheitsstand einer der interessanten Faktoren eventuell auch ist.
Genau, richtig. Ja, und dann daran erkennst du ja auch, unter einer besonders guten Führung ist der Krankenstand eventuell geringer, beziehungsweise ja, bin ich nicht direkt arbeitsunfähig, nur weil ich mich ein kleines bisschen unwohl fühle. Oder ich sage eben, ich kann zwar nicht ins Büro kommen, aber ich kann von zu Hause aus arbeiten, das kriege ich hin, weil ich eben dabei sein will, weil ich mich dem Team zugehörig fühle, weil ich mich verantwortlich fühle für die Dinge und dass die Dinge auch funktionieren und so weiter. Also könnte man jetzt mal die steile These aufstellen, dass Führung definitiv kein softes Thema ist, sondern im Gegenteil irgendwie das eigentlich der Hebel in Sachen Mitarbeiterbindung, den ein Unternehmen hat, oder?
Dem würde ich voll zustimmen, Mike. In der Tat, Führung, Leadership Skills und so weiter, das wird ganz gerne tatsächlich in diese Soft Skills, nice to have, Ecke rübergeschoben. Aber in der Tat, gerade in Führungsaufgaben ist es nicht mehr so relevant tatsächlich, in all den Sachen, in den Sachthemen, also als Ingenieur oder Vertriebler oder als Controllerin oder Personalverantwortlicher, diese Sachthemen zu können. Ja, das ist eine Grundvoraussetzung, aber in der Tat, Führung ist mittlerweile der härteste Retention-Hebel. Da hast du völlig recht. Und speziell auch, wenn wir nach vorne gucken, indem wir erleben ja jetzt schon eine Ära vieler Umbrüche. Das kann ausgelöst sein durch KI, Robotik, demografischer Wandel, politische Themen, volkswirtschaftliche Veränderungen etc. etc. Und wir erleben jetzt sowas sicherlich circa Pi mal Auge 10, 15 Jahre einer ständigen Weiterentwicklung und Umbruchperiode. Und da kommt es in der Tat speziell auf die Führungskräfte an, die Mitarbeitenden da mit auf die Reise zu nehmen und für Unternehmen natürlich da auch eine super kritische Phase, gerade die guten Mitarbeiter nicht zu verlieren, sondern gerade die guten Mitarbeitenden an das Unternehmen auch möglichst gut zu binden.
Ja, genau. Okay.
Und du? Ich habe vor einigen Jahren mal kennenlernen dürfen, und das war für mich in der Tat tatsächlich ein Riesen-Aha-Effekt. Und es gibt heute noch ein ganz tolles Video auch zu dem Thema. Und dieses Video, das kann ich jedem empfehlen. Und das hat nur 2 Minuten und 40 Sekunden Länge, ist aber für mich tatsächlich eines der wichtigsten Videos zu diesem Thema, was Führung betrifft, das es überhaupt gibt, und zwar von einem Menschen namens Professor Peter Kruse. Und Peter Kruse kommt aus Bremen oder kam aus Bremen, er ist 2015 gestorben und war Experimentalpsychologe, beziehungsweise eigentlich Organisationspsychologe, und hat sich aber selber tatsächlich auch als Experimentalpsychologen und Neurophysiologen eben auch bezeichnet, der eben auch große Studien zum Thema Verhalten von Menschen und die Aufgaben von Führung, gerade in Veränderungen. Und der hat mal eine These aufgestellt, die ich über diese ganzen Jahre, die ich jetzt als Coach auch tätig bin, definitiv bestätigen kann. Und zwar, dass es im Wesentlichen gibt es vier Fähigkeiten oder vier Typologien in der Führung, die eigentlich genau das ausmachen, diesen Unterschied, wann ist Führung, wann wird Führung als gut empfunden und wann wird Führung eben als nicht so gut empfunden. Und er hat es so ein bisschen unterschieden auch zwischen Old School und New School. Und Old School Führung aus der Sicht von Peter Kruse ist eben so dieser typische Manager, der mehr so der Verwalter des Existenten ist, der Dienstpläne macht und Urlaub genehmigt und mal irgendeine disziplinarische Maßnahme und dann mal jemanden einstellt und ja, so. Ja, das ist so der typische Manager
Genau,
und ganz
Manager,
viel
aber nicht zwangsläufig Führungskraft. Ja?
nicht zwangsläufig Führungskraft. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass Peter Kruse da auch eine ganz interessante, nochmal auch eine These aufgestellt hat. Oder was heißt These? Für mich ist das tatsächlich ein Fakt, dass als Führungskraft agieren wir immer eigentlich zwischen zwei Führungswelten, hin und her, her und hin. Also auf der einen Seite, was wir machen müssen, ist, wir müssen Dinge stabil halten. Wir müssen klare Prozesse haben. Wir müssen Dinge optimieren. Ja? Und in diesem Moment, wenn es stabil ist, wenn die Prozesse funktionieren, die Aufgaben klar verteilt sind und so weiter, verdient das Unternehmen auch Geld. Das ist da, wo wir Effizienz herstellen wollen. Und das ist das, was Peter Kruse nicht als schlecht verdammt, aber das nennt er Old School. Und gleichzeitig gibt es das, was er New School auch nennt, ist. Und was wir eben immer häufiger und eben diese Abwechslung zwischen Optimierung und dieser anderen Phase, nämlich Veränderungsphase, wird immer in kürzerer Taktung sein. Also die Veränderungsphase, die ich als Unternehmen ja durchaus auch mal bewusst herbeiführen, ist, indem ich auf einmal in eine Phase der Instabilität komme. Ich brauche neue Prozesse, neue Tools. Ich führe KI ein. Ich investiere in neue Produkte. Ich baue neue Kooperationen auf. Ich verändere Organisationsstrukturen. Ich muss die Supply Chain von China nach Vietnam verlagern. Ich muss irgendwie umgehen, wie all das in den USA sich verändert, etc. Also,
Genau, das alles ist Veränderung, wie du sagst, und das ist ja, wie du auch schon gesagt hast, das passiert immer häufiger und in immer kürzeren Abständen. Aber es ist auch, ne, stimme ich dir auch vollkommen zu, auch immer wieder mal eine absolut notwendige Investition, und zwar in die Zukunft. Weil wenn du immer nur stabil hältst, ja, wirst du irgendwann verschwinden, weil du dich nicht angepasst hast, weil du dich nicht verändert hast und weil du nicht mitgegangen bist. Gibt ja auch den alten Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ja, genau das passiert eben, wenn man nicht mit Veränderungen mitgeht.
hundertprozentig. Ja, das sehen wir ja in Automotive-Industrie. Ist, glaube ich, in der Tat eines der großen Beispiele bei uns in der im Dachraum oder speziell auch natürlich besonders in der Bundesrepublik Deutschland. Also die Diskussion hat jetzt die Bundesrepublik oder haben die deutschen Autohersteller die Entwicklung rund um die Elektrifizierung verschlafen und jetzt ganz aktuell auch tatsächlich seit poppt wieder hoch die Frage von Batterietechnologien. Und während also BYD und ähnliche tatsächlich bereits wieder mit einer komplett neuen Batterietechnologien und Ladeinfrastruktur kommt, sind wir immer noch irgendwo mit dem Alten. Ja, und das sind in der Tat Sachen, also teilweise ist es Instabilität, die von außen kommt, die uns aufgezwungen wird, und teilweise ist aber auch Instabilität, die wir ganz bewusst suchen, weil wir eben neue Technologien, weil wir da Vorreiter manchmal auch sind, neue Muster aufbauen, etc.
Und kann man dann sagen, dass eine gute Führungskraft eben eine ist, die diesen Wechsel auch beherrscht, die eben sowohl das Bewährte fortführen kann, Stabilität schaffen kann, aber eben es auch schafft, den notwendigen Wandel oder auch den gewollten Wandel zu moderieren und ja, die Mitarbeitenden bei Laune zu halten, motiviert zu halten und es am besten sogar schafft, eben in diesem Wandel, in dieser Wechselwelt, ja, gerne mitzumachen und sich einzubringen und ihre Leistung zu bringen. Ist das so das Thema in dem Modell?
Absolut, hundertprozentig. Und natürlich haben wir gleichzeitig eben diese Change-Müdigkeit. Ja, weil man bekommt also immer wieder Change vorgesetzt. Und viele Menschen sind dieses konstanten Changes müde. Aber der konstante Change, das ist das einzig Verlässliche und das einzig Stabile in der Welt, ist die Veränderung.
Ja. Das ist leider einfach wahr.
Und in der Tat, und das Interessante, was Peter Kruse, wofür wir schon wieder eine halbe Stunde Redezeit brauchen, hat Peter Kruse das in diesem Video auf tatsächlich vier Fähigkeiten konzentriert. Vier Fähigkeiten, die Manager brauchen, um diesen Wechsel zwischen Stabilität und Instabilität zu managen. Die erste Fähigkeit, das ist eigentlich genau dieser klassische Manager oder die klassische Managerin, das ist der Stabilität schafft. Der also Zielvereinbarung, Controlling, klare Strukturen, klare Prozesse und funktionierende Prozesse. Der es also sozusagen schafft, ein System zu organisieren. Das ist die allererste Aufgabe und die Grundlage sozusagen, dieses System zu organisieren. Das ist, by the way, auch das, was in den meisten Firmen auch unter Management verstanden wird. Ja, ich organisiere das System, ich schaue, dass das stabil läuft.
Was ja den Vorteil hat, dass du damit einen riesigen Stressfaktor wegnimmst von den Mitarbeitenden, nämlich permanentes Chaos und fehlende Orientierung. Ja, und was dann sicherlich auch dazu führt, dass sie länger bleiben oder dass eben Mitarbeitende, die neu dazugekommen sind, nicht gleich wieder verschwinden, weil sie sagen, hier bleibe ich keine Minute länger.
Hundertprozentig richtig. Und mit anderen Worten, auch um jetzt diese eventuell etwas negative Tonalität gegenüber Führungskräften, die für Stabilität auch stehen, wegzunehmen, die haben definitiv auch einen Retention-Faktor, weil ich durch diese klare Organisation, durch die Strukturierung einfach auch Orientierung gebe. Ich nehme Stressfaktoren durch Unsicherheit weg. Wenn die Prozesse funktionieren und die Verantwortlichkeiten klar sind, dann kenne ich mich da auch gut aus. Und dagegen, wenn das alles total chaotisch ist, vom Onboarding bis zu was auch immer, dann neige ich natürlich sehr viel schneller dazu zu sagen, ihr könnt mich mal an die Füße fassen und ich ziehe eine Hütte weiter. Ja, also die Frage, die ich mir da als Unternehmen auf alle Fälle stellen kann oder in diesem ersten Segment von Peter Kruse, wie gut sind meine Prozesse, was kann ich da tun, um das weiter zu entwickeln?
Mhm. Okay, also definitiv kein negatives Kriterium an Führung oder an Management, sondern, wie du sagst, die notwendige, wichtige Basis.
Genau, das ist die Basis, das ist die Grundlage, das ist ein absolutes Must-Have. Unbedingt. So, dann geht's aber weiter. Das ist das, jetzt, um es vielleicht mit dem Sport ein bisschen zu vergleichen, das Menschen coachen. Also das heißt, wo ich tatsächlich auf die Ebene der Individuen in meinem Team reingehe und mir angucke, wo haben die wirklich Potenziale? Wo sind die Stärken von dieser Person? Wo sind da echte Kompetenzen? Oder wo gibt es eventuell Entwicklungspotenziale oder Entwicklungsnotwendigkeit? Und wenn man das also mit mal so einem Team, einer der berühmtesten, der da im Sport tatsächlich das hervorragend gemacht hat, war Jürgen Klopp, der es geschafft hat, also nicht nur, dass er so Einzelfiguren, starke Charaktere, die hat er zu einem Team geformt. Und ein Team, in dem er tatsächlich erkannt hat, wo sind die einzelnen Stärken und de facto nicht den Menschen in die Stellenbeschreibung reingepresst, sondern die Stellenbeschreibung, wenn du so willst, an den Menschen angepresst.
Ja, ja. Ja. Genau, und das funktioniert ja in einem Unternehmen genauso. Ja, und man spricht ja von Enabling auf Neudeutsch. Tatsächlich, schauen, wie kann jeder Einzelne auch noch besser werden, weil auch das ja in die Retention einzahlt. Ne? Wenn man sich weiterentwickeln kann, wenn man noch sieht, ich habe hier noch Möglichkeiten, ich bin noch nicht am Ende der Fahnenstange. Versus, es gibt ja auch Mitarbeiter, die sagen, ich fühle mich super wohl mit dem, was ich habe und was ich kann. Zu viel Neues ist gar nicht so mein Ding. Und das, ja, auch das gibt es, in jedem Team gibt es ja verschiedene Typen auch. Und das eben alles zusammenzubringen und so zu formen, dass das Team optimal funktioniert. Das ist, glaube ich, das, was dahinter steckt.
Richtig. Und das ist nicht nur etwas, was du einmal im Jahr bei so einem von HR vorgeschriebenen Performance Review oder sowas machst, ja, dem jährlichen, sondern etwas, was in der Tat permanent passieren sollte. Ja, mir also anzuschauen, wie funktioniert es, Feedback geben, auch Feedback annehmen können, Entwicklungsgespräche zu suchen, die Stärken zu pushen, indem man eventuell auch Coachings ermöglicht oder egal ob Personalentwicklungs- oder Organisationsentwicklungsmaßnahmen, das ist das eine. Und dann natürlich etwas, wo sich Führungskräfte echt viel aus dem Sport abschauen können. Das ist das Coachen, wie ich es mir so richtig vorstelle. Der Coach, also mal angenommen, wir sind gerade im Champions League-Finale und wir liegen 0-2 hinten. Du kannst dir vielleicht vorstellen oder vielleicht besser auch nicht vorstellen, wie direkt die Ansprache in dieser Pause ist an den Torwart, der dieses zweite Tor da vergeigt hat. Ja, und was der Sturm jetzt zu tun hat und dass wir hinten in der Verteidigung abblocken müssen und dann wird da durchaus mal laut und emotional und nach vorne und wo es also auch wirklich darum geht, wirklich auf dieser individuellen Ebene, aber auch eventuell im gesamten Team richtig daran zu arbeiten, dass das Individuum als auch das Team richtig Performance bringt. Das ist eben dieses zweite Segment, vor dem sich viele Manager ein bisschen scheuen, da direkter aufzutreten oder aber auch mehr Zeit zu investieren, sich zum Beispiel hineinzuverdenken in die Stärken, in die Potenziale und in die eventuell auch dort, wo es noch nicht so perfekt funktioniert, da hineinzudenken von Mitarbeitenden und dann aber konstruktiv daran zu arbeiten. Das fällt vielen Managern schwerer bereits.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Genau, du sprachst von 4 Fähigkeiten. Das war
bitte was?
Du sprachst von 4 Fähigkeiten. Das war jetzt die zweite.
Ja, die Nummer 3, die kommt jetzt. Also die Nummer 3, die ist nochmal eine Spur herausfordernder, viele. Und die ist aber, glaube ich, in der Tat speziell in unserer Zeit, in der es vielen Menschen tatsächlich, viele reden auch davon, dass Vertrauen geht flöten oder sie vermissen den Sinn. Und die fragen auch diese berühmte Frage nach dem Warum. Warum soll ich denn das überhaupt tun oder so? Ja, was ist denn der Sinn in meiner Arbeit? Und tatsächlich, der Manager der Zukunft, die Managerin der Zukunft ist fähig, Sinn zu stiften. Und zwar nicht erst irgendwo ganz abgehoben an der obersten Unternehmensebene, sondern in der Tat auch im mittleren Management. Dort, wo ich vielleicht nur ein Team von 4, 5, wie viele Leuten auch immer habe, kann ich bereits über Ziele sprechen, über gemeinsame Ziele, vielleicht sogar eine Vision, die wir als Abteilung gemeinsam realisieren wollen. Und den Sinn auch zu suchen. Und das kann man also in der Tat sehr gut beispielsweise auch in einem Teamworkshop in einer Abteilung machen. Finanzabteilung, die wundern sich manchmal, Sinn, wir verwalten doch nur Zahlen. Aber ja, der Beitrag, den eine Finanzverwaltung, eine gute Finanzverwaltung zum Gelingen eines Unternehmens hat, ist riesenhaft.
Absolut, ja. Genau, kann man auf zwei Seiten sehen. Du kannst auf der einen Seite, so wie du gerade eben gesagt hast, dir denken, ja, ich gebe ja nur ständig Zahlen ins System ein. Aber auf der anderen Seite kann man eben auch sich klar machen, dass ohne diese gut funktionierende Finanzabteilung das Unternehmen nicht überleben würde.
Genau. Und das kann man auch in der Tat sehr konkret machen. Also ohne dieses irgendwie sehr abstrakten, schwer verständlichen Überbau. Wir wollen die Nummer eins Marktanteil in was auch immer in Zentraleuropa werden oder irgendwie so etwas, was eh kein Mensch glaubt. Ja? Sondern es geht wirklich darum, dass ich einen Sinn in der Arbeit schaffe für das Team, mit dem ich arbeite. Dass wir gemeinsame Ziele verfolgen, gemeinsame Projekte auch haben, die für die Menschen eventuell sogar auch brennen im besten Sinne und das wirklich machen wollen. Ja, und in dem Moment, ja, das ist also wie zum Beispiel, wir sprachen von Jürgen Klopp und der hat dann mal das Ziel ausgegeben, in der Situation, als Liverpool wirklich eigentlich am Ende war, wir wollen eines Tages die Champions League holen. Ja. Und das müssen jetzt nicht solche prominenten Sachen sein, aber auch, kann auch sehr viel niedriger. Aber wo ich wirklich etwas mache als Team, mich weiterentwickle, die Kompetenzen weiterentwickle und so weiter. Und das sind alles Tätigkeiten, wo ich Sinn stifte. Das kann ich gut in einem Workshop machen. Ich kann sehr gut in Team-Meetings immer wieder nach Fragen, wie zahlt irgendwas auf unsere Ziele ein, etc. Und immer wieder kann ich sehr repetitiv daran arbeiten.
Und ich glaube, das kann auch fast jeder sehr gut nachvollziehen, dass man eben leichter und auch nachhaltiger an seine Aufgabe rangeht, wenn man versteht, warum man das tut und was das dem Unternehmen bringt, wenn man diese Tätigkeit eben besonders gut, besonders kreativ, besonders detailorientiert ausübt, dann, wenn du das verstanden hast als Mitarbeiter, dann gehst du mit einer ganz anderen Motivation daran, mit einer ganz anderen Dynamik, als wenn du einfach nur einen Prozess abarbeitest und keine Ahnung hast, was dahinter steckt.
Jo, und jetzt der vierte Punkt, die Krönung sozusagen. Und da hat Peter Kruse in diesem 2 Minuten 40 Sekunden langen Video einen Begriff verwendet, den fand ich so genial und so Peter Kruse-mäßig, nämlich, dass du fast nicht verstehst, von was redet er da jetzt eigentlich gerade, nämlich er hat den Begriff der übersummativen Intelligenz verwendet. Und ja, das ist ein echter Peter Kruse. Jedenfalls mit anderen Worten, übersummative Intelligenz bedeutet, der Gedanke, der dahinter steht, dass das Team, alle zusammen, können mehr leisten als die Summe der Einzelnen.
Okay, jetzt verstehe ich es.
Das ist das, was er über summative Intelligenz genannt hat. Aber der eigentliche Gedanke dahinter ist, und die vierte Fähigkeit ist, dass der Manager der Zukunft ermöglicht kollektive Intelligenz. Also das heißt, der vernetzt die Leute so gut untereinander. Der sorgt dafür, dass die Anna aus der Abteilung A mit dem Willi aus der Abteilung B und mit dem Ahmed aus Abteilung C, dass die drei an einem Projekt zum Beispiel zusammenarbeiten. Weil er weiß, dass Anna, Willi und Ahmed, die haben zueinander passende Stärken, Fähigkeiten. Und ich glaube, das, was wir heute sehen, und insofern, ich meine, dieses Video ist 15 Jahre alt, obwohl damals ja schon die Begrifflichkeit künstliche Intelligenz gab es schon. Aber de facto, ChatGPT, Claude, Gemini, das sind, wenn du so willst, übersummative Intelligenzen. Und wir können gar nicht mehr anders, als dass wir tatsächlich dass ganze Teams miteinander arbeiten an der Komplexität unserer großen Probleme, die wir in Firmen haben, aber auch darüber hinausgehend. Und in dem Moment reduziert sich der Manager auf eine ganz neue Funktion, nämlich auf die des Moderators. Der Manager, und das fällt vielen speziell so diesen mittelalten, männlich-weißen, klassischen Managern, die sind nicht die Allwissenden oder die für alles eine Lösung haben und so weiter, sondern die sind ganz bewusst, ziehen die sich zurück in eine Moderationsrolle.
Mhm. Genau, und weil sie eben nicht alles selbst wissen und nicht in allem selbst die Besten sind. Und auch da kannst du ja wieder dein Fußballtrainer-Beispiel bringen. Es gibt ja herausragende Beispiele. Klopp ist eins davon, die selber als Spieler gar nicht die großen Stars gewesen sind, aber die es eben verstanden haben oder immer besser verstehen, ja, die Einzelteile so zusammen arbeiten zu lassen, dass das mehr als 100% als Ergebnis rauskommt.
Genau. Ja. Und so kannst du tatsächlich hergehen und mit diesen vier Eigenschaften, wenn man also als HR-Abteilung und tatsächlich das ist auch eine Aufforderung an die moderne HR-Abteilung, diese vier Fähigkeiten, also die erste war tatsächlich, dass Systeme organisiert werden, Menschen gecoacht werden, der Sinnstifter und last but not least derjenige, der kollektive Intelligenz ermöglicht. Das sind per se, ist das eine ganz neue Art der Stellenbeschreibung für Managementfunktionen, die ich auch fördern muss, entwickeln muss. Ja, und gerade in meine Führungskräfte in der Hinsicht investieren muss. Und dafür gibt es Coaches. Dafür hat der liebe Gott mal den Coach erfunden oder die Coachin.
Und wenn ihr mal vor der Frage steht, wer kann uns denn da helfen, dann meldet euch beim Christoph. Kann ich euch garantieren, ist einer von den Guten in der Zunft.
Vielen Dank, lieber Mike. Aber jetzt wieder genug Werbesendung. Nee, aber in der Tat, ja, das ist etwas, das entsteht nicht von alleine. Solange an den Universitäten beispielsweise wirklich Führung so nicht gelehrt wird, braucht es tatsächlich auch Mechanismen, wie ich meine Führungskräfte dahin bekomme, das zu erkennen, diese Potenziale zu heben. Darum geht es.
Erstmal du als Coach. Frag dich mal ganz bewusst als Coach. Das ist doch mit Sicherheit extrem individuell. Du kannst doch da jetzt nicht eine Gruppe von Führungskräften nehmen und mit denen allen das gleiche Programm abarbeiten. Weil der eine ist doch in Aufgabe 2 richtig stark, der andere in 4. Der andere ist der klassische Oldschool-Manager. Wie gehst du denn da ran?
Ach ja, das sehe ich relativ relaxed. Also in der Tat ist es so, ja, du hast grundsätzlich recht. Führung, gute Führung ist auch immer sehr stark individuell. Ja, deswegen funktioniert auch ein Jürgen Klopp anders als ein Vincent Kompany oder ein wer auch immer. Ja. Und das ist in der Tat sehr individuell. Könnte ich trotzdem sehr unterschiedliche Führungskräfte in einem zum Beispiel zweitägigen Workshop zusammenbringen, um daran zu arbeiten? Ja, und da kann ich mich sogar als Coach sogar in eine Moderationsrolle etwas zurückziehen, weil diese Leute, die haben ja unheimlich viele Ideen, Erfahrungen, und alleine durch diesen Austausch, durch dieses Vernetzen entstehen auf einmal tatsächlich so viele Ideen, Impulse und Inspirationen für die eigene Führungsarbeit. Und du wirst immer noch unheimliche Unterschiede dann haben zwischen der Abteilung, in der Anna die Führungskraft ist und wo Willi die Führungskraft ist. Ja? Und trotzdem funktionieren die auf ihre besondere Art und Weise besonders gut, weil sie sich damit wissentlich auseinandergesetzt haben. Auch in Abstimmung mit ihren eigenen Kompetenzen, mit ihren eigenen Ideen, Zielen, ihren Werten und ihrer Vision.
Das heißt, da steckt jetzt aber auch drin, dass man Führung durchaus lernen kann, weil das ist ja immer auch so eine Grundsatzfrage. Die einen behaupten, Führung hast du oder hast du nicht, und die anderen sagen, man kann es lernen.
Ja, also natürlich kannst du Führung lernen. Du kannst sogar unheimlich viel lernen. Also beispielsweise methodische Empathie. Da gibt es auch coole Methoden, zum Beispiel, wie lese ich einen Menschen beispielsweise. Ja? Und das, ja, das kann ich lernen. Ja, klar, gibt es dann eventuell dann eben ab einer bestimmten Stufe vielleicht tatsächlich spürbar Unterschiede zwischen Menschen, die also beispielsweise eher im Umgang mit Menschen sehr scheu sind oder ähnliches. Ja, und die sind dann vielleicht gerade im Umgang mit beispielsweise irgendwie einer großen Gruppe Menschen vielleicht nicht ganz so gut aufgehoben. Ja, aber grundsätzlich kann man sehr viel an Führung lernen, was jenseits dieses Standardverwalten von Dienstplänen sich bewegt.
Wunderbar. Das würde ich doch mal als schönes Schlusswort fast schon betrachten.
Ja, und dann, ich glaube, das, was du am Anfang gesagt hast, das will ich auch noch mal sagen, tatsächlich, dass Führung ist nicht nur irgendwie ein Soft-Skill, sondern das ist ein echter Retention-Faktor, in den wir investieren können und mit denen Unternehmen die Bindung von Mitarbeitenden sehr wesentlich beeinflussen können.
Unbedingt, ja. Also das glaube ich, das ist so, dass das ja sehr komprimierte Fazit der Folge.
Ja, Mike, kennst du die stärkste Fähigkeit von guten Coaches?
Ich bin sehr gespannt.
Ja, neben Zuhören ist es vor allem neugierig und ich bin also rasend neugierig zu hören, was machen wir denn eigentlich in der nächsten Folge? Hast du dir da schon was ausgedacht?
Ja, da sieht man es wieder, dass du ein guter Coach bist. Und ja, ich möchte dich nicht neugierig zurücklassen. Ich habe mir was ausgedacht und ich würde gerne in der nächsten Folge geht es wieder um Recruiting natürlich, weil wir uns ja immer schön abwechseln. Und es geht darum, warum jeder vernünftige Recruiting-Prozess, jede vernünftige Stellenbesetzung mit einem guten Plan anfängt.
Das klingt für mich nach einem guten Plan.
Dann machen wir das doch so. In dem Sinne, vielen Dank für diese Folge und bis zur nächsten.
Recruitention, der Recruiting- und Retention-Podcast mit Mike Riedel und Christoph Kopp.